Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört Le News für die Kalenderwoche 14. Das ist unser Format, bei dem wir die zwei, drei wichtigsten News der Woche, in diesem Fall, weil wir im Urlaub waren, der letzten zwei Wochen aufarbeiten und ein bisschen einsortieren. Und dazu habe ich mir den speziellen Spezialexperten Daniel eingeladen. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen.
Ja, wir haben ja hier regelmäßig unsere News-Sammlung. Heute hast du ein paar interessante News mitgebracht, ein Potpourri der guten Laune. Und wir fangen an mit Ubisoft. Ubisoft wird nicht von Vivendi übernommen und das ist, glaube ich, für Spieler tatsächlich eine sehr positive Nachricht nach einem Wirtschaftskrimi, der sich in den letzten Monaten zwischen diesen beiden Firmen angebahnt hat, oder?
Ja, da muss man etwas vorsichtig sein. Man hat natürlich, weil Ubisoft, zumindest sehe ich das so, immer ein sehr sympathisches Unternehmen ist. Die stellen sich immer sehr nett in der Öffentlichkeit dar. Ich finde auch Yves Guillemot, den ich jetzt ja auch schon zweimal getroffen habe, einen sehr netten Mensch und so. Und die Leute, die wir jetzt halt kennen, die bei Ubisoft arbeiten, sind uns auch immer sehr sympathisch. Deswegen hat man immer so ein bisschen so das Gefühl, die wollen doch unabhängig bleiben und die wollen nicht von diesem bösen Medienkonzern wie Vivendi geschluckt werden. Und die Guten sind Ubisoft und der böse schwarze Ritter, der die brandschatzenden Horden, die einfallen, sind Vivendi. Ob das aber tatsächlich so geworden wäre, also ob jetzt irgendwie das besser oder schlechter geworden wäre mit Vivendi am Steuer, das ist einfach Spekulation. Also da muss man, glaube ich, seine persönliche Meinung und seine persönlichen Antipathien etwas ausblenden, weil wir wissen es einfach nicht, was passiert wäre, wenn Vivendi der neue Eigentümer von Ubisoft gewesen wäre. Klar, du hast aber recht, es ist halt ein Medienkonzern und der hat im Zweifelsfall nur ein Ziel, der will halt Geld verdienen und die Rendite nach oben treiben und deswegen wäre schon, sagen wir mal, die Annahme, dass sie aus Ubisoft eine Gelddruckmaschine gemacht hätten, die einfach im Halbjahrestakt irgendwie Far Cry und Assassin's Creed raushaut, solange bis es halt sich nicht mehr lohnt, die ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, sagen wir mal so vorsichtig formuliert.
Ja, ich finde, es hat auch gar nicht so viel mit Sympathie zu tun, ehrlich gesagt. Also auch mit einer sehr journalistischen, kritischen Distanz gegenüber Ubisoft und Vivendi. Also ich habe weder irgendwelche Vorbehalte gegen Vivendi als solches. Aber die Tatsache ist ja schon, dass Ubisoft ist ja jetzt kein kleines Indie-Studio, wo man sagt, naja, wenn da jetzt eine große Geldspritze kommt, dann können die endlich mal auffahren und irgendwie Spiele entwickeln, so wie sie sich das vorstellen und sind nicht irgendwie limitiert. Also das Problem hat Ubisoft ja als solches eigentlich nicht. Es ist ja insgesamt eigentlich schon ein sehr großer Konzern, wo man nicht das Gefühl hat, da fehlt eine ordentliche Geldspritze. Was ja im Fall von EA, wenn die irgendwie kleine Indie-Projekte so in ihr Medienkonzern aufnehmen, durchaus auch mal der Fall ist, ja, dass dann Unternehmen irgendwie wachsen und sich weiterentwickeln können. Bei Vivendi und Ubisoft hätte ich jetzt dieses Problem gar nicht gesehen, deswegen hätte ich da schon eher aus rein objektiver Spielersicht die Gefahr gesehen, dass halt dann solche Entscheidungen, wie sie zum Beispiel getroffen wurden, hey, Assassin's Creed muss jetzt nicht jedes Jahr erscheinen, wir lassen das jetzt mal pausieren und überlegen uns das. Sowas kann Ubisoft als mehr oder weniger noch unabhängiges Studio ja treffen. Und im Fall von Vivendi, wo dann Aktionäre dann die Entscheidungen treffen, wäre das aus meiner Sicht zumindest unwahrscheinlicher gewesen, solche vielleicht wirtschaftlich unpopulären Entscheidungen zu treffen.
Auch das ist nicht so ganz richtig, weil auch jetzt ist ja Ubisoft schon ein Aktienunternehmen. Das war ja im Grunde das Problem der ganzen Sache.
Aber also halt auch familiär hauptsächlich. Also im Sinne von, die Hauptaktionäre sind eigentlich die Familienmitglieder. Das ist schon nochmal ein Unterschied, als wenn da ein großes Vivendi drin hängt, oder?
Genau. Und tatsächlich ist halt Vivendi einfach ein Mischkonzern. Da sitzen halt Leute, die könnten auch Autos, Dieselautos oder, weiß ich nicht, Medikamente oder sonst was verkaufen. Man hat halt bei diesen großen Konzernen, wie es auch Bertelsmann ist oder Nestle oder so, da hat man irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich scheißegal, was die verkaufen. Da geht es nur darum, ein Maximum an Profit rauszuholen. Und das, was halt Profit verspricht, wird halt dazu gekauft und dann ausgepresst wie eine Zitrone. Deswegen klar, kann ich schon verstehen, dass man aktuell das Gefühl hat, es wäre wohl besser, wenn Ubisoft einfach unabhängig bleiben würde, weil sie noch ein bisschen mehr Gespür für Spiele haben und ein bisschen mehr auch davon verstehen und es nicht nur darum geht, ein Maximum eben an Geld da rauszupressen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, was ist passiert? Vielleicht nochmal kurz aufzurollen, warum das überhaupt ein Thema war. Vivendi hat anfangs, so klammheimlich war es eigentlich gar nicht, aber doch etwas überraschend Aktien dazugekauft. Das können die ja machen, weil Ubisoft ist einfach ein öffentlich gehandeltes Unternehmen. Nicht alle Aktien sind öffentlich gehandelt, also Teil, hast du vollkommen recht, liegt auch bei der GIMO SE, das ist halt quasi so die Holding der GIMO-Brüder, die das gegründet haben. Ein Teil liegt bei anderen Aktionären, vom kleinen Sparer so ungefähr bis zu irgendwelchen anderen Firmen, die sich halt beteiligt haben. Und ein Teil wird aber auch einfach öffentlich gehandelt und da hat Vivendi so in Häppchen dazu gekauft. Das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und man hat sich dann irgendwie gedacht, aha, die wollen wohl offenbar nicht nur irgendwie eine kleine Firmenbeteiligung haben, weil sie halt an Ubisoft einen Teil halten wollen, sondern die wollen offenbar das ganze Unternehmen haben. Sonst würden die nicht ja immer mehr in Größen, Chargen dazu kaufen. Und irgendwann sind sie halt, glaube ich, so bei 27% oder sowas gelandet. Mhm. Und da wurde es dann kritisch, weil ich glaube, nach französischem Aktienrecht ist es so, dass sie ab 30% einen Übernahmevorschlag vorlegen müssen. Also das sieht dann so aus, sie müssen dann allen anderen Aktionären von Ubisoft einen Vorschlag machen und sagen, hört zu, wir wollen das Unternehmen übernehmen. Wir wollen euch eure Aktien abkaufen, damit wir die Mehrheit haben können an Ubisoft. Im Regelfall läuft das dann eben so ab, dass man sagt, aktuell ist eine Ubisoft-Aktie 30 Euro wert, ist jetzt ein aus der Luft gegriffener Wert, und wir zahlen euch 35 Euro pro Aktie, also dass man quasi einen Anreiz hat, seine Aktien auch zu verkaufen.
Ich kann es hier kurz, 66 Euro pro Anteil, habe ich hier gerade gelesen.
Genau, ja, es ist auch tatsächlich dann, nachdem diese Übernahme vom Tisch war, die Aktie nochmal enorm in die Höhe gegangen. Also scheinbar müssen auch die Aktionäre sehr froh darüber gewesen sein, dass das mit Vivendi dann irgendwie nicht geklappt hat. Aber nur kurz zur Erklärung, und da habe ich jetzt tatsächlich einfach mir einen Wert ausgedacht, wie dann so eine Übernahme abläuft. Und dann können halt die Aktionäre irgendwie, können dann, da meistens gibt es dann, glaube ich, so eine außerordentliche Aktionärsversammlung, wo die dann abstimmen und sagen können, ja, wir finden das gut, wir wollen, dass Vivendi den Laden übernimmt. Oft gibt's dann halt auch manchmal einen Aktientausch, also dass die dann halt sagen, hey, wenn ihr uns eure Ubisoft-Aktien gebt, kriegt ihr im Tauschverhältnis von 3 zu 1 oder 1 zu 4 oder je nachdem, wie halt dann die Werte da verteilt sind, Anteile von Vivendi. Und dann sagen halt manche, ja, das ist ja eigentlich echt ein ganz guter Deal, weil wir kriegen ja dann die Vivendi-Aktien und da gibt's mehr Dividende. Also für mich als Aktionär ist das eigentlich sogar positiv. Also es gibt eben durchaus auch Übernahmen, wo das dann funktioniert. Im Fall von Ubisoft war das eben so, dass offenbar ein Großteil der Aktionäre das nicht wollte und dass Ubisoft auch selber sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Und deswegen wurde dann auch diese Meldung, dass da offenbar eine, oder es wurde eine Einigung erzielt. Also Vivendi hat gesagt, alles klar, wir blasen das Ganze jetzt ab. Wir verkaufen unseren kompletten Anteil von 27% an Ubisoft und wir verpflichten uns auch auf die nächsten 5 Jahre hin, keinerlei Anteile mehr an Ubisoft zu erwerben. Und damit ist jetzt zumindest mal für die absehbare nähere Zukunft, also für diese 5 Jahre, die Geschichte, dass Vivendi Ubisoft übernehmen würde, vom Tisch. Und ich vermute auch mal weit darüber hinaus, weil sie werden das wahrscheinlich danach dann auch nicht mehr angehen, nachdem sie sich jetzt einmal so ein bisschen die Finger verbrannt haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, daran liegt auch viel begründet in dieser Antipathie von seitens der Spielerschaft oder auch so ein bisschen der der Beobachter gegenüber Vivendi, weil das halt eine, also in Anführungszeichen, Übernahmeaktion war. Also es ist ja nicht so, dass die beiden Unternehmen sich getroffen haben und vereinigt haben, wir kooperieren jetzt und hier, Vivendi steigt bei uns ein, sondern man hatte ja schon auch von Seiten Ubisoft eine klare Kommunikation immer, wir wollen das nicht. So, und deswegen fand ich, ist es auch ganz klar gewesen, dass es halt so eine einseitige Betrachtung war, auch von außen.
No means no.
Genau. 5% gehen übrigens an Tencent. Also ist jetzt nicht so, dass nicht andere große Publisher da jetzt auch Interesse an Ubisoft haben. Tencent ist der chinesische Publisher und Entwickler. Die sind da jetzt mit frisch eingestiegen. Die haben 5% gekauft. Da wird es auch irgendwie eine Kooperation geben, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so erstmal die große Gefahr, dass jetzt gleich der nächste Übernahmekandidat irgendwie dasteht. Die anderen Sachen sind, wie du schon gesagt hast, verteilt an die GIMO Brothers SE. Ubisoft selber hat viel zurückgekauft und so ein Pensionplan von Ontario Teachers Pension Plan, die haben auch relativ viele Anteile gekauft.
Ja. Genau, also man hatte natürlich, als man gelesen hat, jetzt steigt halt Tencent ein, hatte man, wie man so schön immer sagt, den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Also man hat sich im Grunde, man hat ein Übel damit vertrieben, dass man sich ein anderes Übel ins Haus geholt hat. Also das war so, hey, Tencent ist halt das chinesische Amazon, Google und Facebook zusammen. Also das ist halt einfach ein riesen Internetkonzern in China. Und die haben kontrollieren da fast alles. Und dann hat man sich gedacht, ja, ob das jetzt die bessere Lösung ist, wenn man sich jetzt halt die Chinesen ins Haus holt. Aber ja, die haben aktuell nur 5%, also einen deutlich geringeren Anteil. Und im Zuge dieses Aktiendeals wurde auch mit Tencent und Ubisoft so eine Kooperation geschlossen, oder nicht mit, sondern zwischen. Nämlich Tencent wird jetzt einige Ubisoft-Spiele in China veröffentlichen, auf den chinesischen Markt bringen. Also falls du dich erinnerst, wir haben ja in der China-Folge drüber geredet, dass es gar nicht so leicht ist für westliche Spiele-Publisher, ihre Spiele in China zu veröffentlichen, weil da musst du halt eine offizielle Lizenz haben, da musst du immer durch dieses Zensurbüro von der chinesischen Regierung. Das ist alles mit vielen Ringen verbunden, durch die du da hüpfen musst. Und deswegen sagen die meisten, hey, da nehmen wir uns einfach einen lokalen Partner, die kennen sich aus, die wissen, wie das funktioniert, die haben Zugang zum Markt und die kriegen einfach eine Lizenz für das Spiel und dürfen das dann dort in China betreiben und die bezahlen uns halt einfach dafür. Und deswegen hat man so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist vielleicht doch besser, weil Tencent ist ja jetzt eher ein Partner von Ubisoft und nicht irgendwie jemand, der die übernehmen möchte. Und die haben ja tendenziell, wenn sie ein Publishing-Partner sind, auch ein Interesse dran, dass Ubisoft weiter gute Spiele macht, weil dann können sie auch weiter gute Spiele auf den chinesischen Markt bringen. Also da hat man eher das Gefühl, dass da zwei Firmen so ein bisschen auf Augenhöhe agieren und nicht halt das böse Medienimperium kommt und einfach den kleinen Publisher schlucken will.
Genau. Nochmal kurz zur Erinnerung, Tencent gehört komplett Riot Games und die haben fast 50% der Aktien von Epic Games, also die verdienen wohl auch mit Fortnite gerade richtig gut mit, und 12% von Activision. Also es ist nicht so, als wäre jetzt Ubisoft das erste Mal, dass sie sich an westlichen Spieleentwicklern irgendwie Anteile kaufen. Die sind da schon ordentlich im Saft.
Ja, ich glaube, Tencent hat einfach so viel Geld, die wissen gar nicht, wohin damit. Also das ist ja einfach, ach was hier, Riot, League of Legends läuft ganz gut, kaufen wir uns einfach mal ein. Aber mal. Tatsächlich ist es auch so, dass sie halt Riot, hier League of Legends, den ihr Spiel dann auch in China vermarkten. Also ich glaube, die machen das oft so, dass die halt sagen, hey, wir wollen uns einfach an euch beteiligen, weil wir wollen euer Spiel für den chinesischen Markt lizenzieren. Und die machen das eben dann oft so als Partnerschaft. Aber ganz kurz auch noch zu Vivendi, weil man jetzt immer denkt, so, ja, Vivendi, was hat es denen jetzt gebracht? Jetzt sind sie ja im Prinzip so wie der räudige Hund, müssen sich jetzt mit dem eingezogenen Schwanz vom quasi Schlachtfeld schleichen. Aber tatsächlich kann man auch sagen, Vivendi ist eigentlich auch ganz gut aus der Nummer rausgekommen. Ich habe mal nachgeschaut, sie haben für 800 Millionen Euro diese Aktienpakete gekauft. Und sie haben jetzt, lass mich mal schauen, das finde ich natürlich die Zahl gerade nicht, auf jeden Fall mit 1,3 Milliarden haben sie das dann wieder losgeschlagen, glaube ich.
Okay, hat sich gelohnt, die Aktion, ja.
Genau. Also
da können sie jetzt 0,001% Aktien von Tencent kaufen.
Genau, also im Prinzip hat auch Vivendi innerhalb von 3 Jahren, wie die lange diese Aktion gekauft hat, ihr Geld da fast verdoppelt. Also kann man sagen, sie haben sich diese geplatzte Übernahme tatsächlich auch dann am Ende mit einem goldenen Fallschirm da versehen lassen. Also das heißt, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass Vivendi da nicht auch irgendwie einen guten Deal rausgeschlagen hat.
Ja, anders hätten sie ihre Anteile halt auch einfach nicht verkauft. Das muss man ja auch sehen. Also wenn die Aktie jetzt niedriger gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich nicht diese 27% abgestoßen. So haben sie sich gedacht, ja, warum nicht? Haben wir ja ordentlich Gewinn gemacht. Gut, Tencent hat nicht Hitman gekauft. Lass uns zur nächsten Nachricht gehen, sondern ein anderes Studio. Wir hatten ja hier darüber schon mal spekuliert, was mit Hitman passiert, nachdem Square Enix gesagt hat, nö, haben wir keinen Bock mehr drauf auf diese Marke. Und IO Interactive hat sich diese eigene Marke ja zurückgekauft. Da hatten wir vor ein paar Monaten, glaube ich, schon drüber gesprochen und hatten auch schon gemutmaßt, wer für wen das interessant sein könnte, dieses Studio und diese Marke. Da kam diese Woche jetzt ein Update, nämlich Warner hat zugegriffen. Und damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, Daniel.
Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass es Warner ist, aber andererseits haben die jetzt auch tatsächlich, muss man sagen, nicht IO gekauft und die haben auch nicht Hitman gekauft, sondern sie haben einfach einen klassischen Publishing-Deal geschlossen. Also das heißt, IO Interactive, das Studio, das eben damals zu Square Enix gehörte und von Square Enix quasi verkauft werden sollte, aber die haben dann keinen Käufer gefunden und dann hat halt IO gesagt, ja gut, dann machen wir halt erstmal als unabhängiges Studio weiter und wir kaufen die Marke, die wir über Jahrzehnte geradezu aufgebaut haben, jetzt einfach von Square Enix zurück. So. Mhm. Das heißt, aktuell ist IO eine unabhängige Firma und denen gehört die Hitman-Lizenz. Was natürlich aber erlaubt, dass du dir einen Publishing-Partner suchst, dass du halt einen Publisher rantrittst und die sagen dann, alles klar, wir kaufen die Vermarktungsrechte, also wir sichern uns die Lizenz, dieses Spiel in den Handel, in den PSN-Store, auf Xbox Live zu bringen und wir treten als euer Publisher auf und natürlich fließt da auch meistens Geld, also das dann halt heißt, ja, wir zahlen euch Summe X oder wir zahlen euch, weiß ich nicht, 50% für jedes verkaufte Hitman-Spiel oder da werden ja dann immer solche Deals geschlossen zwischen Publishern und Entwicklern. Und tatsächlich hat jetzt Warner gesagt, alles klar, wir nehmen uns dieser Hitman-Marke an und erste ja, Amtsmaßnahme wird sein, dass die Definitive Edition des Spiels, also anfangs wurde das ja nur so in Episoden veröffentlicht, dann hat Square Enix tatsächlich mal so ein Season-One-Ding in den Handel gebracht und jetzt gibt's das nochmal mit allen Inhalten, die seitdem erschienen ist, als Definitive Edition ab Mai im Handel, also wirklich auch auf Disc und so und da steht eben jetzt Warner als Publisher drauf und nicht Square Enix.
Genau, und es gab schon mal eine Game of the Year Edition und dieser Inhalt ist damit drauf und außerdem auch das Blood Money Requiem Paket, das habe ich gar nicht mitgekriegt und ein 20th Anniversary Outfit Bundle ist dann auch noch mit auf in dieser Definitive Edition dabei. Und so ein paar andere Marken sind da auch noch mit drin. Ich bin interessant, wie das jetzt weitergeht. Also klar, du hast schon richtig gesagt, das ist erstmal nur ein Publishing-Deal, aber Warner wäre sicherlich kein schlechtes Zuhause für Hitman und für IO. Also vielleicht ist da auch schon so ein bisschen der Deal mit dabei gewesen. Alles klar, zeigt uns mal euer neues Spiel oder an was arbeitet ihr jetzt? Können wir uns vorstellen, das bei uns zu machen? Dann fangen wir jetzt mal mit diesem Deal an, indem wir die Definitive Edition rausbringen. Also ich glaube schon, dass da auch eine Zukunft irgendwie sein könnte für Hitman selber, für Agent 47 oder eben für IO Interactive. Mal gespannt.
Ja, da gehe ich fest von aus. Also für mich ist dieses Hitman und diese Definitive Edition, das ist ein bisschen Beifang. Also das war halt Teil des Deals. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Warner ein neues Hitman oder ein neues Spiel, wo IO Interactive gerade dann arbeitet, published. Und die haben gesagt, ja, so als Teil des Deals bringen wir auch eure Hitman-Marke dann nochmal als Definitive Edition jetzt raus. Weil warum sollte denn Warner sich jetzt da groß irgendwie ins Zeug legen, um ein 2 Jahre altes Spiel nochmal in den Handel zu bringen? Also das ist doch irgendwie jetzt kein großer Geldbringer mehr. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass die einen länger laufenden Publishing-Deal geschlossen haben über, weiß ich nicht, 1, 2 mehrere Spiele, also zumindest wahrscheinlich mal auf absehbare Zeit das nächste Spiel von IO Interactive. Und Teil dieses Deals war auch, ja, wir bringen euer altes Hitman jetzt nochmal in den Handel. Also das ist für mich eher die kleinere Nachricht. Ich gehe fest davon aus, dass bald eine Ankündigung erfolgen wird, vielleicht sogar jetzt schon auf der kommenden E3 über wahrscheinlich ein neues Hitman, was dann eben unter dem Warner-Banner erscheint.
Ja, das haben sie auch 2017 im November haben sie das auch schon angekündigt. Also der IO Interactive CEO Hakan Abrak hat es auch schon mal offiziell bestätigt, dass sie erst 2018 darüber reden werden, also wahrscheinlich auf der Gamescom und auf der E3, und dass es eine Hitman-Fortsetzung sein wird. Also dass sie an einem neuen Hitman arbeiten, ist schon offiziell auf jeden Fall bekannt gegeben worden. Von daher muss das Warner auch damit mitgeplant haben, kann ich mir fast nicht vorstellen, wie du schon gesagt
hast. Ja. Also meine heimliche Hoffnung ist ja, dass es neues Ken & Lynch gibt, weil ich mochte das eigentlich sehr gern, aber leider ist das letzte Jahr irgendwie massiv gefloppt, das mit diesem Found-Footage-Look, der kam überhaupt nicht gut an und vielleicht, keine Ahnung, machen sie ein Battle-Royale-Dings draus und dann hat Warner gesagt, alles klar, das ist eh gerade ein heißes Ding, machen wir Ken & Lynch Battle-Royale.
Ja, genau. Hauptsache neues Ken & Lynch. Wir bleiben bei Warner mit der nächsten Meldung, da geht's um ihr Spiel Mittelerde. Der zweite Teil, das war ja auch in eurer Folge, als ihr darüber gesprochen habt, durchaus positiv beworben, besprochen, aber eben auch sehr starke Kritik am Endgame. Das hattet nicht nur ihr, das in der Folge aber sehr explizit angesprochen, dass man so wirklich das Gefühl hat, sobald man durch ist und das Endgame erreicht hat in Schatten des Krieges, wird man eigentlich dazu genötigt, mehr oder weniger Mikrotransaktionen und diese Bezahlinhalte sich zu leisten, damit man irgendwie einigermaßen vorankommt. Das war auch eine starke Kritik außerhalb unseres Podcasts von der Community selber. Und da tut sich jetzt was. Da wurde angekündigt, dass die Mikrotransaktionen jetzt einige Monate nach dem Release gestrichen werden.
Also dieses Mittelerde-Spiel, das letzte, das war eine ganz komische Nummer. Mhm. Das lief in der Singleplayer-Kampagne und es war ja tatsächlich anfangs, vielleicht mit Online-Anbindung, aber schon eher ein klassisches Singleplayer-Spiel. Da gab es diese Kisten, aber du hast nie das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwas kaufen, weil du konntest die Orks ja auch einfach wie im ersten Teil übernehmen. Da musstest du einfach einen gewissen Perk freischalten und dann konntest du die, falls kannst du dich noch erinnern, so mit dieser Hand ins Gesicht greifen und dann hast du die quasi so auf die helle Seite der Macht mehr oder weniger, oder die helle Seite des Rings gezogen und hast sie dann aus der Armee von Sauron rausgeholt und dann haben sie halt für dich gekämpft und dann hast du halt mit diesem Nemesis-System, wo du so diese Übersicht hattest, hast du halt dann deine Orks da zusammengestellt und da war so dieses, warum soll ich denn da welche kaufen? Ich finde doch in der Welt genug und ich übernehme die halt einfach. Und ja, und es ging auch dann bis zum Endkampf ganz gut. Und dann hat man gedacht, das Spiel ist eigentlich vorbei. Und dann kam aber, ja, Moment, das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Du hast zwar den Endboss schon besiegt, aber jetzt musst du diese Burgenverteidigungen machen. Und die sahen wirklich so aus, dass du eben so Burgkämpfe machen musstest. Also da musstest du deine andere Burg angreifen oder eine andere deine Burg eben verteidigen. Und das hast du eben gemacht, indem du da Orks reingestellt hast und oder mit denen halt in die Schlacht gezogen bist. Und das wäre alles okay gewesen, wenn das halt einfach ein Endgame-Modus gewesen wäre, der nach dem Hauptspiel kommt. Also wo man einfach sagt, hey, du hast den Endkampf besiegt und herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt diese Burgkämpfe freigeschaltet. Aber stattdessen war das als Teil der Kampagne angelegt. Also du konntest die richtige Endsequenz und den Abspann gar nicht sehen, wenn du das nicht gemacht hast. Und das fühlte sich halt auf einmal sehr strange an, weil das war so, hey, ich habe doch den Endboss schon besiegt. Warum muss ich denn jetzt nochmal hier diese Burgverteidigungen machen und diese Burgangriffe? Und da war es dann auf einmal so, dass das fast ohne gute Orks aus diesen Lootboxen nicht zu schaffen war, weil du hast dann in der Welt keine passenden Orks mehr gefunden, die vom Niveau her dafür gelangt haben. Und da war halt die Balance einfach komplett zerstört. Und da hat man dann richtig gemerkt, okay, jetzt im Endgame, bam, da sollst du jetzt Lootboxen kaufen, damit du dann auch entsprechend hohe oder hochlevelige Orks hast.
Also Elite-Orks waren das, glaube ich, gell? Genau, ja.
Genau, ja. Und das war so, boah, Leute, also jetzt auf einmal hier nochmal irgendwie die Monetarisierungsschraube anzudrehen im Endgame ist halt schon dann irgendwie ein bisschen fies. Und es war halt auch so, du konntest halt also gar nicht irgendwie die in der Welt finden. Mhm. Und es war halt nicht dieses, ja, du kannst halt damit irgendwie ein bisschen Progress abkürzen, sondern es war halt wirklich so ein, wenn du hier weiterspielen willst, dann musst du jetzt nochmal wieder Geld auf den Tisch legen. Und ich glaube, das war das, was vielen Leuten halt übel aufgestoßen hat. Und ja, jetzt die überraschende Ankündigung, ab Juli werden diese Inhalte alle rausfliegen. Es wird keinerlei Micropayments mehr geben. Aber es gibt jetzt so eine Übergangsphase, in der man das noch machen kann, aber in der, glaube ich, dann die Sachen schon umgerechnet werden.
Genau, ab 8. Mai wird kein Gold mehr verkauft. Also diese Ingame-Währung Gold für echtes Geld gibt es ab dem 8. Mai nicht mehr. Und ab dem 17. Juli wird dann diese Bezahlinhalte komplett rausfliegen. Und das finde ich schon echt eine interessante Entwicklung, weil man jetzt natürlich, bös gesagt, kann man jetzt auch sagen, Monolith, also die Entwickler und Warner haben gemerkt, hey, wenn wir diesen Server weiterlaufen lassen, über den man echt Geld kauft, das kostet uns mehr, als wenn wir ihn abschalten, weil einfach zu wenig Leute kaufen. Kann man jetzt böswillig unterstellen, dass selbst das noch eine wirtschaftliche Rechnung sein mag. Zumindest aber die offizielle Begründung im Forum ist zumindest sehr selbstkritisch, dass man sagt, dass die Extras zum Kauf, weil die verfügbar sind, und dann Zitat, das Eintauchen in die Welt reduziert und die Herausforderung geschmälert hat, ihre persönliche Armee und ihre Festung zu bauen. Also das war die Begründung von Monolith zu sagen, wir nehmen die jetzt auch raus, was ja durchaus auch bedeutet, dass man jetzt eigentlich erwarten könnte als Spieler und Käufer, dass es bei dem nächsten Mittelerde-Spiel, was sicherlich kommen wird, dann gar keine Mikrotransaktionen mehr geben wird. Ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran, aber zumindest scheint es ja eine selbstkritikfähige Firma zu sein, die gesagt hat, das hat die Immersion gestört, werden wir nicht mehr machen.
Also das könnte sich tatsächlich sehr schnell zum Bumerang entwickeln. Ne? Also ich glaube auch, dass der wahre Grund natürlich das ist, es ist teurer, dieses ganze System mit Support und mit Serverkosten und mit Wartung. Und wenn du dann so Lootboxen verkaufst, dann erwarten Leute ja auch, dass da ständig neue Inhalte kommen und so. Und das ist halt einfach teurer als das, was die Leute durch die Lootboxen dem Publisher dann bringen. Und dann hat man halt den Entwickler vorgeschickt und hat halt dann gesagt, ja, wir geben dem Ganzen so den PR-Spin, dass ihr jetzt festgestellt habt, dass das irgendwie doch die Balance stört und ihr jetzt Einsicht zeigt und sagt, wir schmeißen das jetzt alles raus mit den Lootboxen und den Microtransactions. Dann ist aber natürlich das Problem, wenn man sich halt so hinstellt als Good Guy Monolith und du beim nächsten Spiel wieder sowas einbaust, dann zeigen die Leute natürlich drauf und sagen, hey, Moment, beim letzten Mal habt ihr doch gesagt, dass das die Balance stört und wieso kommt das denn jetzt wieder in den neuen Spiel? Also sie haben sich da tatsächlich den Weg, nochmal wieder ein Spiel mit Microtransactions zu entwickeln, jetzt selber so ein bisschen verbaut, beziehungsweise der Shitstorm wird wahrscheinlich beim nächsten Mal umso größer werden.
Ich bin auch gespannt, wie das Spiel sich jetzt dadurch verändern wird. Also für Leute, die es jetzt noch gar nicht gespielt haben, die gewartet haben mit dem Kauf, vielleicht auch als Boykott gegenüber diesen Mikrotransaktionen, für die könnte dieses Spiel jetzt ja auf einmal interessant werden. Da haben sie schon angekündigt, es muss ja irgendwie ein Update oder sowas für diesen Modus auch kommen, damit der halt auch funktioniert. Oder werden sie daran gar nichts ändern? Hast du das mitbekommen? Werden die Ingame-Belohnungen so groß, dass man sich das irgendwie trotzdem dann schaffen kann? Weil so wie du es beschrieben hast auch, macht der Modus ja keinen Spaß. Also der muss sich ja dann irgendwie auch anpassen, wenn man diese Möglichkeit gar nicht mehr hat, für Geld was zu kaufen.
Also ich fand den sowieso immer so überflüssig wie ein Kropf, weil für mich war das halt ein klassisches Singleplayer-Spiel und diese blöden Burgenschlachten, die hätte ich nicht gebraucht. Die fand ich einfach nur blöd und dran geklatscht und Spielzeitstreckung. Ich glaube, so schwer ist es gar nicht. Man muss da, glaube ich, einfach nur an der Balance ein bisschen drehen. Du musst das halt so einstellen, dass du auch ohne Lootbox-Kauf einfach High-Level-Orks übernehmen kannst oder dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, Lootboxen selber dir zu erspielen und da dann eben diese High-Level-Orks rausdroppen und damit ist das ja eigentlich schon gefixt, weil dann kannst du sagen, ja, wieso, die kann sich ja jeder einfach freispielen, diese High-Level-Orks und damit herrscht wieder für alle das gleiche Niveau und jeder hat die gleichen Möglichkeiten, an diese Orks zu kommen und damit ist die Balance ja wieder hergestellt. Du musst halt jetzt, wie das halt früher war, quasi, du hast ja halt die guten Sachen nicht gekauft, sondern du hast sie dir halt ergrinden müssen. Ja.
Das ungenutzte Geld wird übrigens automatisch, wenn man das jetzt nicht mehr ausgibt bis zu diesem Datum, wird es automatisch in irgendwelche adäquaten Ingame-Items umgewandelt. Also von daher, man muss jetzt auch nicht dringend nochmal das Spiel starten, um das Gold auszugeben. Man kann es einfach auch ruhen lassen und irgendwann vielleicht nochmal reingehen. Dann wird es durch die Updates entsprechend auch nicht verloren gehen, sondern halt in Belohnungen umgewandelt. So viel dazu noch.
Eine Frage habe ich noch, Manu, an dich. Yes. Warum hast du dir denn eigentlich damals einen PC gekauft und keine Steam-Maschine?
Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil ich habe meinen PC ja tatsächlich ohne Monitor damals gekauft, weil ich gedacht habe, ich will eigentlich sowas wie eine Steam-Maschine. Die Steam-Maschinen selber, kurz zur Erklärung, das sind eigentlich PCs in Konsolenform, die von Steam geplant waren, um so ein bisschen unter dem TV-Gerät neben den Konsolen Platz zu finden, weil die meisten PC-Käufer ja durchaus dann so ein Ding auch unter den Schreibtisch stellen mit Maus und Tastatur, mit Kabel und dann eben an den Monitor anschließen und PC-Spiele ja oft auch so eher für Monitore ausgelegt sind, mit dem direkt davor sitzen. Ich habe den PC per HDMI dann an den Fernseher geschmissen, weil er im selben Zimmer ist, aber die Steam-Machines waren mir damals einfach auch zu teuer im Vergleich. Also die hatten ja so eine vordefinierte Konfiguration, waren dann auch in so einem konsolenartigen Desktop-Gehäuse drin, der eben eher ein bisschen so an die Konsole erinnert. Und in dem Moment, wo ich den Steam-Controller zum ersten Mal in der Hand hatte, also quasi das Gamepad von Steam, war mir klar, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben ja auch eine eigene Folge über den Steam-Controller gemacht, aber das hat einfach vorne und hinten nicht so viel Spaß gemacht, wie eine PS4 oder eine Xbox einzuschalten. Und viele haben ja gesagt, das ist quasi schon eine Totgeburt gewesen, diese Idee mit den Steam-Machines. Und ich glaube, die Leute haben recht behalten, oder?
Das lässt zumindest aktuell die Entscheidung von Valve schließen, dass sie die Steam-Machines erstmal relativ unter dem Radar einfach aus dem Store entfernt haben. Also wenn man das wohl ein bisschen sucht und den Link dann auch irgendwie hat, dann findet man das wohl auch noch, aber zumindest der Reiter ist aus dem Store verschwunden und es wird halt jetzt auch nicht mehr so leicht gemacht, es wird auch nicht mehr beworben und so. Also es wirkt so ein bisschen wie, wir lassen diese ganze Geschichte mit den Steam-Maschinen so langsam sterben, weil das funktioniert nicht und das ging dann halt natürlich auch so ein bisschen durch die Presse und dann hat Steam im Forum einen Kommentar veröffentlicht und hat gesagt, naja, so richtig der Kassenschlager waren die Dinger jetzt nicht, das geben wir schon zu. Wir glauben aber grundsätzlich schon daran, dass auch dieses eigene Betriebssystem, was wir haben, die haben ja so ein SteamOS, mhm. was ja so eine Art Linux-Derivat ist, was für Spiele optimiert wurde, die finden wir eigentlich jetzt gar nicht so dumm und wir wollen das schon irgendwie weiterführen, aber wir lassen es jetzt nicht sterben, diese Steam-Maschinen-Sache, sondern wir haben da halt einfach jetzt nur nicht die hohen Entwicklungskapazitäten mehr dafür und es hat nicht mehr die größte Priorität für uns.
Das Ding hat
was aber in der Praxis schon bedeutet.
Also dieses Linux-Derivat, das war ja durchaus eine interessante Idee. Also ich habe auch manchmal eben hier bei meinem PC starte ich dann diesen Steam-Modus, der für den Bildschirm gemacht, also diesen Big-Picture-Modus. Dann kannst du wirklich gemütlich dich aufs Sofa setzen und kannst dann per Gamepad auch einfach Steam bedienen. Also das ist schon wirklich eine ganz coole Oberfläche. Da ist alles auch ein bisschen größer für alte Leute. Für die Entfernung, die du halt größer, für den größeren Abstand, das funktioniert schon ganz gut. Oft ist dann halt das Problem, und deswegen funktionieren die Steam-Machines, glaube ich, auch einfach nicht, dass dann kommt ein Windows-Pop-up oder sowas hoch, wo dann steht, ja, bist du sicher, darf dieses Spiel, was du gerade installiert hast, darf das irgendwie auf deine DLL-Datenbank XY zugreifen? Dann musst du irgendwie vor zur Maus gehen und irgendwie doch nochmal auf Ja klicken und sowas. Oder dein Nvidia-Grafiktreiber sagt, hey, ich brauche ein Update und so weiter und so fort. Also das sind halt so diese typischen PC-Probleme, die du dann auf einmal nicht mehr mit dem Controller steuern kannst. Und die Steam-Machines hätten ja ihr eigenes Betriebssystem mitgebracht, nämlich Linux. Da wären die Probleme dann quasi besser zu regulieren gewesen, dass du eben nicht diese Windows-Thematik hast. Aber viele der Steam-Spiele sind dann halt doch nicht für Linux optimiert oder laufen darunter noch nicht. Also das ist ja durchaus auch gewollt gewesen von Valve zu sagen, wir wollen uns so ein bisschen von Windows lösen und die Entwickler sollen halt mehr für Linux optimieren. Aber das ist halt in der Realität leider doch noch nicht so weit fortgeschritten.
Ja, also ich fand das in der Theorie eigentlich eine ganz coole Idee, weil ich mir gedacht habe, naja, dann kaufe ich mir halt so eine Kiste. Da weiß ich auch ganz genau, das ist die Steam Machine 3 oder sowas. Also das heißt, wenn ich ein Spiel starte, dann weiß das Spiel ganz genau, welche Hardware ich habe. Ich muss da nichts konfigurieren oder irgendwelche Einstellungen vornehmen, sondern das Spiel weiß genau, das ist ja der Vorteil einer einheitlichen Hardware, wie sie eben bei Konsolen lange vorherrschte. Jetzt ist es ja schon wieder auch anderes Thema, aber das heißt, ich muss mich nicht um irgendwas kümmern, sondern ich schiebe einfach das Spiel rein, drücke auf Start und es läuft im Idealfall, weil es halt auf diese Hardware optimiert wurde. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Dann fand ich diese Idee mit dem, okay, das ist dann halt ein Linux-Derivat. Das heißt, ich muss mir nicht so ein Windows-Kack ins Haus holen, sondern ich habe dann halt einfach ein sehr rudimentäres Betriebssystem, was halt nur für diese Spiele, die ich auf dieser Steam-Maschine dann spielen kann, optimiert ist. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. In der Praxis ist es dann wahrscheinlich wirklich dran gescheitert, dass es einfach nicht so viel Auswahl für SteamOS gab, also dass die meisten Sachen halt dann doch bei Windows geblieben sind. Und dass du das Problem hast, je mehr du dieses Gerät halt eigentlich zu einer Konsole machst, dass dann auf einmal sich die Frage stellt, ja, warum sollte ich mir denn für 1.000 irgendwas Euro so eine Steam-Maschine kaufen? Das ist ja im Prinzip doch eine Konsole und ich kriege für ein Drittel des Preises kriege ich auch eine Konsole und dann kann ich ja auch gleich bei meiner Konsole bleiben. Also das heißt, irgendwie war das so ein bisschen zwischen die Stühle gesetzt und im Endeffekt, wenn sie es zu konsolig gemacht hätten, dann wäre es doof gewesen. Wenn sie es zu PC-ig gemacht hätten, dann hätte jeder gesagt, ja, dann kann ich mir auch gleich einen PC kaufen, dann brauche ich es auch nicht. Und durch diese Mittelkategorie, durch den Mittelweg hat das dann halt irgendwie dann doch keine Zielgruppe gefunden.
Und dieses auf die gleiche Hardware optimieren, dieser Riesenvorteil von den Konsolen, der war ja auch nur, wie du gerade beschrieben hast, in der Theorie eigentlich wäre der so gewesen bei den Steam-Machines, weil Valve war ja auch nicht so, ich sage jetzt mal, mutig genug zu sagen, wir produzieren wirklich unsere eigene Hardware. Das war es ja nicht, sondern sie haben gesagt, hier, es gibt drei Steam-Kategorien, irgendwie Medium, Premium und so weiter. Und die Hersteller können einfach eine Steam-Maschine auf diese Konfiguration bauen. Also das heißt, der eine von Alienware PC oder so eine Marke oder von mir aus auch Dell oder so, können dann sagen, wir bauen Hardware ein in dieser Kategorie und für diesen Preis und dann ist es halt eine Steam-Maschine in der Medium-Klasse. Und das war aber dann halt wieder das gleiche PC-Problem. Dell baut dann halt vielleicht eine Radeon ein, eine AMD-Grafikkarte und Alienware sagt, naja, wir haben einen Deal mit GeForce, wir bauen halt mit Nvidia, wir bauen da eine GeForce rein. Und das heißt, du hattest eigentlich wieder das gleiche Problem, dass du als Entwicklerstudio auch nicht sagen konntest, dass es immer die gleiche Hardware. Das war einer der Probleme. Also es hätte, glaube ich, funktionieren können, diese Steam-Maschinen, wenn Valve gesagt hätte, hört mal zu, Nvidia, gibt uns mal irgendwie 3 Millionen Grafikkarten, baut uns einen speziellen Chip, so wie Nintendo das halt zum Beispiel bei der Switch gemacht hat, ja, zum Hersteller zu sagen, hier, wir bauen einen Chip, baut uns den mal und der kommt in die Steam-Maschinen rein. Dann hätte das, glaube ich, funktionieren können, wenn es einfach ein Gerät gewesen wäre von Valve selber, was die Konsolen angreift, aber nicht so mit dieser Politik, das einfach weiterhin offen zu halten, weil dann hast du nämlich das Problem auch gehabt, dass die eigentlich zu teuer waren. Also ich habe diesen Alienware Steam-Maschinen mir angeschaut und habe einfach mal verglichen, was kostet diese Hardware, wenn ich sie mir einfach selber in einen Desktop knalle. Und das war halt wirklich ein Preisunterschied von ein paar hundert Euro. Du hast da einen Mega-Aufpreis gezahlt dafür, dass dir das jemand zusammenbaut, was normal ist, weil natürlich kannst du dir ja auch einen vorkonfigurierten PC kaufen, da zahlst du auch eine Extraleistung dafür. Und diese Steam-Machines, die mussten natürlich auch einfach eine entsprechende andere Kühlung haben. Es waren spezielle Desktops-Gehäuse, die dafür entwickelt wurden und. Das heißt, du hast da einen Aufpreis gehabt, wo jeder PC-Spieler sagt, naja, da spare ich mir die 500 Euro und baue mir das einfach selber zusammen.
Genau, weil du eben kein Einstellungsmerkmal hast, was es wert ist, das irgendwie zu bezahlen. Ne? Also wenn
genau, und die Linux-Oberfläche kannst du dir nämlich auch drauf machen. Das ist ja nicht so, dass du nicht fähig wärst, dir selber eine Steam-Maschine zu bauen eben.
Ich vielleicht schon, aber der intelligentere User dann sicherlich schon. Na gut, schade. War dann irgendwie aufgrund der fehlenden Radikalität, ne? Also sie haben irgendwie den Ansatz in der Praxis dann einfach nicht so radikal und stur durchgezogen, sondern zu viele Abstriche gemacht. Und das hat dann dafür gesorgt, dass am Ende etwas rauskam, was eben eine halbgare Lösung war, weder Fisch noch Fleisch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man von diesen Steam Machines in Zukunft auch nicht mehr viel hören wird.
Nee, das Projekt ist, glaube ich, rum, solange Valve nicht selber sagt, hier, das ist eine neue Konsole, die kann Half-Life 3 spielen und wir nennen sie Steam-Maschinen. Dann kann das vielleicht funktionieren. Gut, das war's für heute mit den News zur Kalenderwoche 14. Wir hören uns morgen wieder und gehabt euch wohl. Eine schöne Woche noch. Bis bald.
Ciao.